Ich habe entlang des Weges sehr oft gehört, Ilona, das geht nicht. Da bist du zu jung, da bist du zu alt, da bist du zu unerfahren, da bist du zu Mutter. Aber es ist immer, immer alles möglich. Das ist das, was ich irgendwie für mein Leben mitnehme und auch gerne jungen Menschen weitergebe.
Das ist die Stimme von Ilona Liebal. Ilona wusste mit 17 nicht, was sie beruflich machen soll. So kam es, dass sie sich als Kindergärtnerin beworben hat, aber nicht genommen wurde. Daraufhin hat sie sich als Krankenschwester beworben, wurde auch nicht genommen. Aber alle guten Dinge sind drei. Und so kam es, dass sie als drittes die Ausbildung zur Facharbeiterin für Datenverarbeitung mit Abitur absolviert hat. Das war das Beste, was ihr passieren konnte. Heute arbeitet sie als IT-Projektmanagerin in der Automobilbranche. Wie es dazu kam und warum sie dazwischen sogar ein Softwarehaus gegründet hat, sich aber schlussendlich wieder dazu entschlossen hat, als Angestellte in die Wirtschaft zurückzukommen, erzählt sie in diesem Podcast. Der Podcast wurde außerdem von meinem Schüler Edi im Informatikunterricht geschnitten. Er hat dazu ein kurzes Audio, das mittels Sprachassistent erstellt wurde, dagelassen.
Hallo, ich bin Edi und habe im Zuge des Informatikunterrichts diesen Podcast geschnitten. Meine Lehrerin Daniela Wolf führt mit Ilona Liebal ein Interview über das Leben einer Informatikerin mit Kindern. Mich hat dies persönlich sehr interessiert, da ich mir als Mann dadurch besser die Problematik in einer männerdominierten Branche vorstellen kann.
Und jetzt viel Spaß mit Tech She Likes, Folge 72.
Wenn du deine Augen schließt und zurückdenkst an deine Kindheit, was sind denn da die Erinnerungen, die in dir aufkommen?
Ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Ich habe immer zwei ältere Brüder gehabt, die mich verwöhnt haben. Und auch von meiner Mutter, da ich das einzige Mädchen bei drei Jungs war, wurde ich auch verwöhnt. Also ich hatte immer irgendwie ja, großes, großes Glück. Und ich denke an Menschen, die mich begleitet haben, auch gerade eine Kindergärtnerin, die immer mein Vorbild war. Und wegen ihr wollte ich zum Beispiel Fallschirmspringer werden.
Das heißt, du hast jetzt schon die Kindergärtnerin erwähnt und an deinem Beispiel sieht man jetzt auch wieder, wie wichtig Vorbilder auch sind. Warum wolltest du wegen deiner Kindergärtnerin Fallschirmspringerin werden? Weil sie selbst eine war oder wie kam es dazu?
Also sie hat mir von ihrer Art her imponiert und es ist einfach so, ich habe entlang meines Weges immer solche Menschen gehabt, gerade Lehrer oder eben Erzieher, zu denen ich hochgeblickt habe und die meine Vorbilder waren. Und diese spezielle Kindergärtnerin war, bevor sie Kindergärtnerin war, Polizistin und Fallschirmspringerin. Und das hatte ich mir gemerkt, das wollte ich dann.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt dazu, was bist du denn jetzt schlussendlich geworden? Wie ist dein Weg dann verlaufen? Kannst du den ein bisschen so für uns skizzieren?
Also ich fange mal mit dem Ende an. Ich bin jetzt IT-Projektmanagerin bei BMW und mein Weg ist eigentlich auch wieder glücklich verlaufen, weil ich mit 17 nicht wusste, was ich werden will und eher alles mal probiert habe. Es war dann halt, als erstes konnte man sich als Kindergärtnerin bewerben, habe ich gemacht, bin ich nicht genommen worden, weil ich konnte nicht singen und ich lispelte, hatte man erkannt. Dann konnte man sich als Krankenschwester bewerben, das habe ich gemacht, dann habe ich den Hauttest nicht bestanden. So, und dann war das dritte Beruf mit Abitur und da war gerade Facharbeiter für Datenverarbeitung mit Abitur, Frankfurt-Oder. Habe ich mich beworben und war das Beste, was mir passieren kann. Kann ich auch jetzt im Nachhinein einfach sagen, für Mathe und Knobeleien und irgendwo Codieren hatte ich mich schon immer interessiert. Aber natürlich wusste ich damals nicht, was ich da mit Facharbeiter für Datenverarbeitung im Endeffekt mache. Ja, und da habe ich in Cottbus den Beruf mit Abitur gemacht, bin dann nach Dresden zum Studium gegangen, bin Diplom-Informatiker geworden, war dann einige Jahre an der TU Dresden als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Biomedizintechnik. Spannend, das war noch DDR und da haben wir für Babys Herzmessgeräte entwickelt, zum Beispiel, also noch mit Assembler, also einer Maschinensprache. Genau, und dann kam die Wende und weil wir ja vorher nie selbstständig werden konnten, durften, sollten, habe ich gedacht, so, jetzt kann ich. Also habe ich mich selbstständig gemacht, habe ein Softwarehaus gegründet, habe da Software auch wieder Richtung Biomedizin entwickelt, aber unter anderem auch für eine Hörgerätefirma, dass man Hörgeräte eben als Kunde selber sich anpassen kann. Das war dann so in den 90ern schon. 98 bin ich dann nach München als Pendler gegangen. Da waren meine Kinder mittlerweile auch schon in einem Alter, wo man normalerweise als Frau nicht pendelt. 12 und 9. Und da habe ich bei der Münchner Rück als Freiberufler angefangen, als Entwickler, Softwareentwickler. Und da war ich bei der Münchner Rück, war ich dann auch Projektleiter geworden, bin fest angestellt, dann in den 2004 und 2011 gibt es nochmal einen Bruch bei mir im Lebenslauf. Also du siehst, ich habe schon einige Stationen gesehen. Da habe ich mich entschieden, dass ich mit meinem Mann nach Arabien gehe. Der hat dort ein Ingenieurbüro aufgebaut und musste nochmal einen schweren Schritt gehen, nämlich kündigen bei einer tollen Firma, bei einer tollen Stelle. Und bin aus einem Jahr, Bahrain sind 3 Jahre geworden und danach zurückgekommen, habe ich mich dann bei BMW beworben und bin jetzt bei BMW.
Wahnsinn, also du hast bestimmt ganz, ganz viel zu erzählen. Jetzt die erste Frage auch, wie bist du denn auf die gekommen, ein Softwarehaus zu gründen? Und vor allem, es geht ja um Tech-Ski-Likes, auch um das Ski. Ich kann mir vorstellen, dass du da jetzt nicht, dass da nicht so viele Frauen gab, die jetzt auch die Gründerinnen von Softwarehäusern waren, oder?
Ich glaube, das war in der DDR ja anders. Natürlich, Frauen waren trotzdem auch in der DDR jetzt nicht so mutig. Aber ich habe meinen Beruf so gerne gemacht bis heute. Und wie gesagt, wenn du etwas nicht durftest und plötzlich kannst du das, dann denkst du, also ich habe es immer gedacht, ich kann alles erreichen. Das hat man mir vielleicht auch meine Mutter mir mitgegeben oder so. Ich kann alles erreichen. Es ist alles irgendwie möglich. Stell dir keine Blockaden vor. Und ich habe entlang des Weges sehr oft gehört, Ilona, das geht nicht, da bist du zu jung, da bist du zu alt, da bist du zu unerfahren, da bist du zu Mutter. Aber es ist immer, immer alles möglich. Das ist das, was ich irgendwie für mein Leben mitnehme und auch gerne jungen Menschen weitergebe.
Sehr schön. Es waren 12 Jahre, in denen du dieses Softwarehaus gehabt hast. Was hast du da mitgenommen? Du hast wahrscheinlich ganz, ganz viel mitgenommen, aber ist dir irgendwas daraus besonders in Erinnerung geblieben?
Diese Selbstständigkeit ist eine tolle Erfahrung, aber es ist auch ein großes Risiko. Und dieses Risiko sieht man oftmals als Neugründer nicht, dass man halt nicht nur den Spaß machen kann, seinen Job nachgehen kann, den man wirklich, wirklich gerne macht, sondern zu so einer Selbstständigkeit gehört ganz, ganz viel Buchhaltung, ganz, ganz viel betriebswirtschaftliches Denken und auf der anderen Seite immer wieder dieses Marketing-Thema und dieses, wie setze ich mich von anderen ab? Und das muss man wissen im Vorfeld, dass man da nicht in dieser Komfortzone ist, in der man ist, wie als fester Angestellter. Man merkt es ja auch heutzutage, sehr, sehr viele gehen in die Selbstständigkeit, haben aber im Hintergrund noch eine Festanstellung, ist halt jetzt auch mit Teilzeitmodell und immer mehr möglich. Aber es ist eine andere Denke, wenn ich weiß, ich tue meine EC-Karte in Automaten und es kommt auf jeden Fall Geld, weil ich habe ja wenigstens mein monatliches Gehalt, als dass man halt wirklich nur auf das Geld angewiesen ist, was man halt selber erarbeitet. Und dann, ich hatte auch dann Mitarbeiter, auch die Verantwortung dann für deine Mitarbeiter noch zu tragen, ist einfach auch Wochenendarbeit und das bedeutet sehr viel und man muss es mit Herzblut tun.
Ja, das ist auch einer der Gründe, das, was du erwähnt hast, mit dieses finanzielle, dieses betriebswirtschaftlichen Kenntnis und dergleichen, warum ich einfach auch noch nichts gegründet habe, weil, also ich habe da unglaublichen Respekt davor. Hast du das damals gewusst oder war das was, was dich dann doch überrascht hat, dass du eben mit solchen Dingen da sehr beschäftigt sein wirst?
Gewusst habe ich sicherlich, aber ich bin einfach blauäugig rein, so wie vieles Leben. Das wird schon so in der Richtung, ne? Jetzt machen wir erst mal. Ziele setzen und dann los und dann finden wir schon die Leute dafür, ja. Schon auch recht blauäugig, auch in der Richtung, wenn ich das verdiene, was ich vorher bei der Uni verdient habe, dann komme ich ja schon durch oder so. Ne? Also so dieses wirkliche Betriebs, so einen Plan zu machen, wo die Finanzen auch ein bisschen größer gedacht werden, das musste ich erst lernen.
War das dann auch der Grund, warum du quasi das Unternehmen wieder aufgegeben hast? Oder wie kam es dann dazu, dass du dann wieder zurück auch bist in die Wirtschaft?
Das war einerseits familiäre Themen, private Themen auch. Andererseits habe ich einfach auch gesehen, was ich bei so einem Unternehmen wie die Münchner Rück für tolle Aufgaben kriegen kann. Die kannst du nicht. Als Externer oder als Selbstständiger musst du dir dann ein Riesenunternehmen selber aufbauen. Es war mir einfach wichtig, meine Arbeit zu machen. Und diese Arbeit zu machen für ein großes Unternehmen hatte einen Riesenreiz. Auch nachdem, wenn man sieht, was man halt, wie man sich auffächern muss und auf wie viel Hochzeiten man tanzen muss, wenn man halt ein Unternehmen hat.
Du bist ja dann auch Mutter geworden in dieser Zeit, als du da selbstständig warst, oder?
Ja. Ich bin sehr jung Mutter geworden, genau.
Wie lässt sich das auch kombinieren? Also ich habe ja selbst auch einen Sohn und ich habe ein Angestelltenverhältnis und ich finde, das ist schon gar nicht so einfach. Aber ist das dann mit der Selbstständigkeit vor allem, wo man ja am Wochenende sich hinsetzen sollte, am besten rund um die Uhr eigentlich auch arbeiten sollte?
Ja, das stimmt. Also erstmal, und das glaube ich, das hätte man vielleicht im Westen übernehmen können. Es waren die Rahmenbedingungen im Osten einfach so da, dass du nicht dir Sorgen machen musstest, habe ich Krippenplatz und Kindergartenplatz. Und wenn du dort, ich selber bin auch im Kindergarten aufgewachsen, mir hat es nicht geschadet. Und solche Einstellung hatte ich einfach, sodass ich das genutzt habe. Dann hatte ich sehr viele Freunde, die mich unterstützt haben, muss ich sagen. Ein Mann, der da auch dann am Wochenende die Kinder genommen hat, eine Schwiegermutter. Also ich hatte eben wieder dieses Umfeld, diese Unterstützung. Aber andererseits sage ich, ich hatte auch die Rahmenbedingungen. Und ich hatte dann auch schon ein Büro, also dass ich wirklich auch ins Büro gefahren bin und nicht von zu Hause gearbeitet habe. Aber es ging durch diese Kindergarten- und Kinderkrippe.
Diese Rahmenbedingungen, von denen du jetzt sprichst, was braucht es auch an Rahmenbedingungen für Frauen jetzt generell im Erwerbsleben oder jetzt speziell auch in der IT, als IT-Projektmanagerin? Wie siehst du das jetzt auch heute? Gibt es diese Rahmenbedingungen schon so, wenn du das jetzt auch vergleichst mit dem, wie das damals auch bei dir war? Oder siehst du da eher wieder auch einen Rückschritt?
Inwiefern meinst du jetzt Rahmenbedingungen? Dass eine Frau sich weiterentwickeln kann, dass eine Frau mit Kindern sich weiterentwickeln kann?
Genau. Also ich mit denke, oder ohne Kinder. Also es kann ja sein, dass sie einfach eine Freizeitbeschäftigung hat, die ja durchaus so den Job einer Mutter übernimmt. Also das gibt es ja natürlich auch nicht.
Die Rahmenbedingungen sind jetzt für mich, gerade für werdende Mütter, für Mütter, dass man Bedingungen schafft, dass die Kinder gut versorgt werden können, wenn ich arbeite. Das ist das eine. Also das ist für mich eine staatliche Aufgabe, beziehungsweise auch eine Aufgabe, wo man fördern müsste, dass wieder mehr Kindergärten, Kinderkrippen auch von Betrieben sind. Das würden die Betriebe machen, wenn es andere gesetzliche Vorgaben gibt. Solange wie wir da in den Betrieben zum Beispiel Kindergärtner nicht mehr bezahlen dürfen als der staatliche, blockieren wir uns selber. Also da denke ich, müssen andere Rahmenbedingungen her. Das Zweite ist im Unternehmen, und ich glaube, das erlebe ich jetzt im Konzern, dass es halt viel selbstverständlicher ist, wenn man Teilzeit arbeitet, wenn man sich auch als Führungskraft Stellen teilt. Und dieses Selbstverständliche auch, dieses Bewusste, da ist eine Frau und die kann Kinder kriegen, ja, dann kriegen wir das irgendwie hin. Und ich sehe das ja, viele wollen ja weiterarbeiten, viele Frauen. Und die Männer, die wollen ja helfen. Aber es wird halt in der Gesellschaft oftmals immer noch nicht so akzeptiert. Und das muss man einfach vorleben, das braucht Zeit. Und das andere ist, man muss es den Menschen erleichtern.
Jetzt ist ja also ganz viel Bewegung dahingehend, mehr Diversität in der IT, mehr Diversität im MINT-Bereich, mehr Frauen in dem Bereich. Du bist jetzt schon so lange in der IT. Was hat das für einen Vorteil, wenn da mehr Frauen eben auch sind.
Frauen haben zum Teil eine ganz andere Herangehensweise, eher weicher. Ein bunt gemischtes Team ist einfach viel, leistet viel mehr, ist befeuert sich gegenseitig viel mehr, hat Spaß. Also das sehe ich einfach bei mir. Ich arbeite ja mit sehr, sehr vielen Studenten zusammen. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich immer irgendwie gesagt, ich möchte am liebsten einen männlichen Praktikanten, darf man so nicht sagen, aber war so. Das hat sich so durchgemischt, dass ich jetzt in der nächsten Charge habe, ich glaube, nur Frauen, 6 Studentinnen. Und es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Aber eben dieses Bunte, dieses Nicht-Gleichsein, das beflügelt es.
Warum hast du jetzt gesagt, du möchtest lieber einen männlichen Studenten, weil du selbst eine Frau bist?
Weil ich irgendwie in einem Umfeld war, wo trotzdem viele ITlerinnen waren. Und hatte ich auch immer nur 1 oder 2 Praktikanten. Und da hatte ich Aufgaben, wo ich dachte, da will ich lieber. Ich wollte kein Frauenknatsch oder sowas haben. Ne? Das war auch ein Vorurteil meinerseits. Musste ich lernen. Das war auch eher vielleicht dann spaßig gemeint. Das war auch so am Anfang.
Das Schöne ist ja, dass wir so flexibel sind und quasi lernen können. Das ist ja das Gute an den Menschen. Ach, du bist jetzt im IT-Projektmanagement schon sehr lange. Was muss man denn da wissen, wenn man ins IT-Projektmanagement will? Was bedeutet dieser Job? Was macht man da?
Wie sieht es bei mir aus? Also es hat sehr, sehr viel mit wirklich mit Steuern, Planen zu tun. Und heutzutage muss man das ja an vielen Stellen, nicht nur unbedingt in der IT. Und es hat ganz, ganz viel auch mit Treiben, Hinterfragen zu tun und zu prüfen, ob alle das entsprechende Wissen haben, was man braucht. Für mich ist Projektmanagement eigentlich wirklich zu schauen, wo stehen wir heute, wo wollen wir hin und sind wir auf dem richtigen Weg und was brauchen wir dafür? Also die Rahmenbedingungen zu schaffen für alle und zu schauen, haben alle, die einen Weg gehen, das entsprechende Wissen dazu. Und das dafür zu sorgen und zu hinterfragen und wie kommen wir zu dem Ziel? Wenn ich jetzt nochmal auf die IT gehe, dann ist für mich wahnsinnig hilfreich, dass ich selber mal Softwareentwicklung gemacht habe, mir nichts vorgemacht werden kann. Also ich stelle die richtigen Fragen, auch wenn ich jetzt selber nicht mehr seit einigen Jahren programmiere. Ich stelle die richtigen Fragen, kenne vielleicht auch Lösungen oder kann in Richtung Lösungen fragen. Und das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept auch, dass man also nicht nur dieses Steuern und du musst, sondern dass man sich hinsetzt und guckt, wenn die Lösung noch nicht da ist oder wenn es Probleme gibt, warum gibt es denn Probleme und auch über Fehler spricht und auch jeder macht Fehler und da dann eben auch zu stützen, also wirklich diese Rahmenbedingungen schaffen und diese Unterstützung geben.
Jetzt, wenn es auch um Fehler geht oder sich generell mit diesem Thema Fehler auseinandersetzen und sie dann zu lösen, würde man sagen, ist ja die Softwareentwicklung prädestiniert dafür, weil ja, im Prinzip macht man vieles, was man macht in der Softwareentwicklung, ist eigentlich ja oft die Fehlersuche. Geht dir das ab? Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, operative Dinge, aber so dieses wirklich technische Tun, fehlt dir das? Geht dir das ab?
Vielleicht muss ich dann doch noch mal kurz sagen, was ich mache. Also ich bin ja jetzt nicht mehr in diesem Projektmanagement, dass man ein Projekt hat, eine Anforderung, die man zu einer Software entwickeln muss über 2-3 Jahre. Das war bis 2018 war das so. Das war mein letztes riesengroßes Projekt. Und jetzt betreue ich sozusagen 3 Themen Richtung Kommunikation und Strategie bei der BMW Group, die existieren und die also sozusagen in der DevOps, also in der Entwicklung, also weiterentwickelt werden, aber auch operativ betreut werden müssen. Also es muss laufen. Wichtige Aufgaben, wenn die nicht laufen, kracht, es wird, läuft die Pressekommunikation bei BMW nicht oder strategische Themen können nicht richtig ausgewertet werden oder erstellt werden. So, und damit habe ich natürlich einerseits steuere ich neue Themen ein, aber andererseits habe ich schon auch technische Themen, Infrastrukturthemen, Cloud-Themen, neue Themen, Datenanalyse. Mit sowas muss ich mich auch beschäftigen, sodass mir das nicht langweilig ist. Also es ist bei mir durch drei verschiedene Anwendungen, die ich betreue, die vollkommen unterschiedlich sind, habe ich schon einen IT-Blick und einen technisches Verständnis, dass ich nicht nur steuere.
Jetzt ist es ja wirklich schon auch ein bisschen her, dass du eben auch Informatik studiert hast, dass du diese Ausbildung gemacht hast und es hat sich ja unglaublich viel getan auch in diesen Jahren. Inwieweit verfolgst du das auch privat und inwieweit nutzt du dann auch Technologie privat? Also hast du zu Hause, verwendest du eine Alexa, Siri, Smart Home? Ist dein Haushalt auch technologisiert?
Er könnte besser technologisiert sein, würde ich sagen. Aber natürlich nutze ich einiges, nutze viele Apps. Aber wie das ist so mit dem Schuster, der die schlechtesten Schuhe hat, könnte ich eben auch da zu Hause mehr IT-lastig haben. Habe ich aber nicht so großartig. Wir gucken zum Beispiel auch kein Netflix und nichts, kein Fernsehen. Wir könnten vielleicht unsere Musikanlagen und sowas noch automatisieren oder modernisieren. Ja, da bin ich nicht so. Aber was ich andererseits sagen kann, ist, dass ich innerhalb des Unternehmens zusätzlich zu meiner Arbeit mir halt ein Team an Studenten in Corona-Zeiten aufgebaut habe, was jetzt mittlerweile 10 Studenten sind. Früher hatte ich immer nur einen, die halt mit mich bei meinen Themen unterstützen, die aber zusätzlich Themen machen, wo wir sagen, damit wollen wir Richtung Datenanalyse, Richtung digitale Transformation mehr machen und auch mehr ins Unternehmen tragen. Und das ist dann wieder etwas, was ich auch im Privaten reintrage oder wo ich halt dann auch was nutze.
Gibt es etwas, das dir fehlt bei dieser ganzen Bewegung, mehr Frauen in den MINT-Bereich, jetzt speziell auch mehr Frauen in die IT?
Ja, also was ich vorhin schon betont habe, dass es halt nicht immer nur an den, also nicht nur an den Firmen liegt. Und dass wir, also ich bin auch für die Quote mittlerweile. Früher war ich immer gegen die Quote. Na, ich habe es verstanden. Wir brauchen sowas, um wirklich auch das zu fördern. Sonst werden die Herren immer wieder die Herren fordern. Aber ich bin der Meinung, wir sollten eben mehr auch über die Rahmenbedingungen sprechen, die außerhalb eines Unternehmens sind. Und das ist etwas, wo wir uns ehrlich machen sollten.
Wann sollte man ja so einen Weg dir nachgehen? Wann sollte man dir nachgehen? Wann sollte man eben so eine Ausbildung im IT-Bereich machen und dann einen IT-Job machen?
Einerseits, wenn man halt Interesse an mathematischen Fächern hat, aber auch wenn man neugierig ist und kreativ ist. Also dieser IT-Beruf, der ist ja momentan so vielfältig und birgt ja für alle. Also wenn du Kommunikation studiert hast und dann in die IT gehst, findest du genauso ein Thema, als wenn du Programmierung gelernt hast, finde ich heutzutage. Es ist so wahnsinnig vielfältig. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt für Studenten mir suche, suche ich mir zum Beispiel sehr gerne Betriebswirtschaftler oder Volkswirtschaftler, weil die kriegen ja alle trotzdem schon so IT-Themen mit und kommen dann aus der Ecke, können also schon bestimmte Dinge, die vielleicht ein Informatiker nicht so kann, und lernen dann den anderen Teil noch bei mir. Also ich würde jeden Mut machen, der sagt, Mensch, mir gefällt dieser Bereich da in der IT, aber ich habe ja ein ganz anderes Studium. Als junger Mensch, man lernt auch noch so viel im Job. Wichtig ist, sag ich immer, im Studium kriegst du einfach dieses analytische Denken hin und dieses, dass du deine Arbeiten schreibst, dass du strukturiert vorgehst. Das Doing bis hin zum Programmieren lernst du nicht im Studium, das lernst du im Job. Du musst nur das Interesse haben. Und nicht jeder muss programmieren.
Vielen, vielen lieben Dank.
Gerne. Es war mir eine Freude, Daniela.
Das war die Folge mit Ilona Liebball. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Techshi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Techshi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techshilikes.co.